machen wir das.
Dann sage ich mal hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Remix. Heute eine neue Folge und zwar mit einem interessanten Hashtag und einem noch interessanteren Gast. Heute unterhalten wir uns nämlich über Hashtag der Woche perverse Solidarität und zwar mit dem Arne Bachmann. Hallo Arne.
Hallo Jason. Tag. Schön hier zu sein, also hier jetzt im Sinne von im Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, erzähl mal kurz, wer du bist.
Und also ich bin Arne Bachmann, mittlerweile über 30 und promoviere zum Thema Gastfreundschaft. Bin aktiv in einem Netzwerk, das sich Emergent Deutschland nennt. Daher kennen wir beide uns auch. Und leite nebenbei ein ökumenisches Wohnheim in Heidelberg.
Das Öck, wie ich erfahren durfte.
Das Öck, das klingt so hart, ne? Das Öck.
Ja, aber es ist irgendwie eine ziemlich geile Sache. Kannst du zwei Sätze nochmal zum Öck sagen? Weil also diese Geschichte fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, das Öck ist ein Wohnheim, was es seit den 50er Jahren gibt, von Edmund Schlink gegründet. Das war ein ökumenischer Theologe, der war auch beim Vatikanischen Konzil mit dabei als protestantischer Beobachter. Und seinen Sohn könnte man kennen, weil der ein berühmter Autor im Deutschen ist, der Bernhard Schlink, hat den Vorleser geschrieben und so weiter. Naja, und der hat halt in den 50er Jahren so ein Wohnheim gegründet, wo Katholiken und damals eben Protestanten vor allem zusammenwohnen. Damals auch in ganz anderen Umständen als heute, mit Doppelzimmer und einer Liturgiekommission und ein bisschen moralisch strikter, als das, glaube ich, heute gehandhabt wird. Und Ziel ist es so ein bisschen, weil das Teil des Ökumenischen Instituts von der Uni ist. Auf der einen Seite wird Ökumene erforscht, auf der anderen Seite soll sie gelebt werden. Das heißt, Frau Professor Nüssel sitzt unten im Büro und sozusagen forscht. Und wir versuchen dann hier sozusagen gemeinsam zu kochen, Andachten zu feiern und ein gemeinsames Studienprogramm auch zu haben. Und auch so Studienfahrten zu machen. Wir fahren jetzt nach Marokko in 3,5, 4 Wochen. Und zum Thema interreligiöse Gastfreundschaft, also das ist auch ein Thema, was für uns immer wichtiger wird, das Interreligiöse.
Und so wie ich das mitbekommen habe, wohnen jetzt nicht nur fromme Leute bei euch, sondern ihr habt das bunt gemischt.
Das ist bunt gemischt. Also wir haben ein bisschen wenig Katholiken, weil es hier einfach keine katholische Theologie gibt in Heidelberg.
Ja, die meinte ich jetzt nicht als Nichtform, aber.
Also wir haben wenig Katholiken zur Zeit, das kann aber auch gern anders werden. Wir haben Freikirchler einige. Wir haben der klassische Bewohner vom Öck oder Bewerber fürs Öck ist weiblich und evangelische Theologiestudierende. Aber wir haben eben auch Quoten, sowas wie eine internationalen Quote. Und deswegen, wir haben auch Muslime. Eine aus Aleppo, also ein Flüchtling, und eine Agnostikerin aus dem Iran. Sehr unterschiedliche Lebensstile, Vorstellungen auch vom Leben, auch Ideen, wie man das sozusagen sein Glauben leben möchte, also auch Intensitätsgrade von sehr fromm bis zu, dass das jetzt nicht so eine bestimmende Rolle im Leben spielt, gibt es, glaube ich, alles. Und das wechselt auch. Also ist jedes Semester wirklich anders. Also kein Semester ist da wie das vorige. Das wechselt wirklich, weil wir eine kleine Gruppe sind, ein kleines Haus und eine kleine Veränderung in der Bewohnerschaft sich schon total bemerkbar macht. Wir haben nur eine große Küche, die wir teilen. Das heißt, man merkt das relativ schnell. Und deswegen gibt es da auch eben verschiedene religiöse Vorstellungen, die hier im Haus sind, sich wiederfinden. Und es gibt auch Räume, die zu diskutieren. Also ich versuche, so Gesprächsabende zu machen. Aber stellt sich raus, das ist eigentlich, für die Bewohner ist das nicht der Punkt, wo Konflikte aufkommen.
Nicht der Glaube, sondern
Naja, vielleicht schon der Glaube, aber nicht der Aspekt sozusagen von den kognitiven Sachen, sondern von den Praktiken. Und zwar besonders, was ich jetzt in den letzten Semestern und Jahren merke, ist, Essen ist ein wichtiges Thema. Mhm. Und das ist ein Thema, wo es auch heiß hergehen kann. Nicht nur zwischen verschiedenen Glaubensvorstellungen, natürlich gibt es Fastenzeiten und so weiter. Gerade auch das Orthodoxe hat man oft nicht so auf dem Schirm als protestantischer Christ. Das ist relativ kompliziert, wann da wie gefastet wird und was man da essen darf und wann was und wann was nicht und so weiter. Aber auch Klassiker sind natürlich irgendwie Vegetarier und Veganer oder sowas und Fleischesser und wie das zusammenkommt. Das sind eher tatsächlich, also sozusagen so ganz alltägliche Fragen. Neben natürlich irgendwie Küchensauberkeit und sowas. Aber ansonsten, also auch obwohl wirklich unterschiedliche Glaubensvorstellungen hier vertreten sind, hatte ich nicht bisher den Eindruck, dass das ein großes Streitthema ist, sondern eher, dass es eine Atmosphäre gibt, dass man da gerne zuhört.
Ich leite mal ein bisschen über. Also ich habe mir jetzt ja beim Emergent Treffen, Netzwerktreffen, da konnte ich das ja so ein bisschen sehen, wie ihr da lebt. Das hat ja jetzt, glaube ich, vor einer Woche oder was da stattgefunden. Ne, am Wochenende jetzt. Das ist eigentlich, genau. Das morgen, ein paar Tage danach.
Ging's los sozusagen. Ja, morgen vor
allem. Genau. Und mir hat es sehr gefallen, dass da eben auch, also man hat einfach gemerkt, da sind ganz viele Menschen aus einer unterschiedlichen Kultur auch. Und die haben irgendwie da zusammengelebt. Und jetzt ist ja die Sache, dass das in Deutschland auch so ein bisschen der Fall ist, das aber nicht alle so toll finden. Also sprich, dass es eben diese Bewegung gibt, neurechte Bewegung oder Rechtspopulismus. Da haben wir uns dann ja auch beim Emergent-Netz, also beim Confusion, haben wir uns darüber unterhalten. Mich würde interessieren, was ist dein Bezug zu dem Thema? Warum ist dir das Thema wichtig?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich denke mir, natürlich habe ich hier mit einer multikulturellen Umgebung zu tun, die ich auch absolut schützens- und erhaltenswert finde und denke, das könnte auch noch diverser werden und so weiter. Wobei wahrscheinlich die Gruppen, die wir uns angeguckt haben, die hätten wahrscheinlich nichts gegen so ein Haus wie das hier an sich. Sondern die bezweifeln, dass das in groß funktioniert. Mhm. Ich denke, mich treibt das schon seit Jahren um, dass ich das Gefühl habe, irgendwas, hier bauen sich Spannungen auf in der Gesellschaft oder in vielen westlichen Gesellschaften. Weil man auch fragen muss, ob nicht so ein Land wie Indien oder sowas, da passiert sowas ganz Ähnliches, ne? Und Türkei sowieso. Bauen sich gerade Spannungen auf und es scheint mir sozusagen all das, was ich immer gedacht habe, dass in welche Richtung sich die Gesellschaft auf jeden Fall entwickeln wird oder was unhintergehbar ist, das scheint ja nun doch nicht so selbstverständlich zu sein. Das habt ihr ja jetzt viele mitbekommen. Ich kann mich noch erinnern, Emergent Deutschland ist ja ein Netzwerk, was sich viel mit Sozialanalyse, Kultur, also die Analyse von Gesellschaft und Kultur beschäftigt. Und ich kann mich da an verschiedene Vorträge oder so erinnern, wo es darum ging, ja, jetzt ist die Postmoderne und das passiert jetzt so und so und so. Und schon damals kam oft der Einwand, aber das ist doch nicht die gesamte Gesellschaft. Und es war so irgendwie, immer mehr hat man dann gemerkt, das stimmt, da ist ja noch irgendwie ein Teil, den man da vergisst. Ganz typischerweise vergisst, wie das, glaube ich, viele gemacht haben. Und denen geht es auch gar nicht, also sozusagen der lebt im Windschatten dieser Entwicklung und kommt da auch gar nicht mehr mit. Und da braut sich irgendwas zusammen. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass der Harald Sommerfeld, falls du den kennst, ja, der war ja beim Haso. Der ist, wie soll man sagen, so ein Stadtmensch aus Berlin, der mit ganz vielen Leuten Kaffee trinkt und Gemeinden berät und Leute zusammenbringt. Mhm. Und der ist auch, glaube ich, selber aus der Arbeiterklasse und hat sozusagen so ein bisschen einen Blick und eher noch ein Gespür dafür, für bestimmte Entwicklungen. Ich weiß noch, wie der bei Emergent aufgetreten ist und gesagt hatte, ihr dürft nicht die kulturelle Frage stellen, ohne auch die soziale zu stellen. Mhm. Und was er damit gemeint hat, ist, ihr dürft nicht nur nach sozusagen ästhetischen oder Lebensstilveränderungen im Christentum suchen, nicht nur danach fragen, wie sozusagen, wie kann das jetzt heute funktionieren mit dem Glauben, sozusagen, wie kann eine andere Kultur, kirchliche Kultur entstehen oder sowas, sondern ihr müsst auch die soziale Frage stellen, also sozusagen, wer kommt in diesen ganzen Entwicklungen, die ihr sehr gut in den Blick habt, nicht mit? Wer ist da ausgegrenzt? Und nach hat sich das auch irgendwie bei uns, glaube ich, durchgesetzt, dass wir gesehen haben, Mist, es gibt da diesen anderen Teil der Gesellschaft und der bleibt nicht nur zurück, sondern da braut sich auch eine ganz komische Stimmung auf, die irgendwie selten wirklich geäußert wird, die aber so eine Art Ressentiment, so eine Art Gekränktheit, so eine Art, ich komme da nicht mehr mit oder so ein Abwinken, was machen die denn da schon wieder für Quatsch da in Berlin oder sonst wo. Und dass das eine Stimmung ist, die, ich glaube 2014 beim Confusion hatten wir das Thema schon, eigentlich so ein Backlash. So, dass es hier jetzt ganz schnell sozusagen so eine Rückwärtsbewegung gibt oder auch so ein gewaltsames Zurückschnellen, dass man so auch nicht auf dem Schirm hatte. Und das hatte ich mit anderen irgendwie schon länger so das Gefühl, dass das sein passieren könnte. Wie das dann aussah, das wusste ich nicht. Also so ein Trump oder sowas, das habe ich niemals kommen sehen, aber auch den Brexit oder sowas, das war für mich nicht klar. Aber dass es sozusagen so eine Bewegung geben kann, das hatte ich irgendwie schon länger auf dem Schirm. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie sind wir bei Emergent ganz okay vorbereitet darauf. Wir sind da jetzt nicht sozusagen so geschockt wie andere, weil wir sozusagen das schon mal überlegt haben oder das schon mal schon auch Formen entwickelt haben, dass wir nicht sprachlos bleiben. Mhm. So was wie diese Confusion, die wir jetzt eben hatten, die ja auch nicht dafür geeignet ist, jetzt unbedingt die eine große Antwort zu produzieren, aber die zumindest einen Raum gibt, wo man gemeinsam ratlos sein kann, ein bisschen so einen Schritt weiter für sich selber jeweils kommen kann.
Okay, genau. Also das heißt, wir haben ja bei dem letzten Treffen, da ging es ja um Rechtspopulismus und um Christentum. Und eine ganz wichtige ganz wichtiger Teil dieses Treffens war ja, dass wir eben genau über diese gesellschaftlichen Entwicklungen und diese verschiedenen Gruppierungen geredet haben, die, ja, ich sag mal, in der Presse wird auch oft gesagt, ja, das sind diejenigen, die abgehängt sind. Und wir haben eben gesagt, da gibt's also einen bestimmten Nährboden, woraus Rechtspopulismus entstehen kann. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu sagen, was ist dieser Nährboden, was sind diese verschiedenen Stimmungen, diese verschiedenen Milieus. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, also ich kann mich nur darauf beziehen, auf das, was Rassens gesagt hat, der wiederum ganz viel von Heinz Bude gelernt hat. Das ist ein Kasseler Soziologe, der versucht hat, die Milieus zu identifizieren, die für die AfD ansprechbar sind. Er spricht vom Resonanzraum. Und das sind ein paar Überraschungen dabei. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Wort die Abgehängten sozusagen das immer nur trifft. Also er redet davon, es gibt zum einen das Dienstleistungsproletariat. Er redet vom Proletariat, nicht vom Prekariat. Weil Prekariat hieße ja, man ist prekär angestellt. So wie ich. Ich bin prekär angestellt. Ich weiß sozusagen, mein Vertrag läuft so und so lang. Und dann muss man mal gucken, was danach passiert. Das heißt, ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Ich habe da keine Sicherheit drüber, im Gegensatz zu einem Beamten. Das Proletariat, was er sagt, ist aber fest angestellt. Die arbeiten bei Amazon, bei Hermes, in der Pflege, ganz großes Thema. Auch ein Thema, über das man mal reden müsste. Gerade die sozialen Berufe, die damit zu tun haben, sich um andere zu kümmern, sind oft sehr schlecht bezahlt. Manche Feministinnen reden auch davon, dass das damit zu tun hat, dass das eben die klassisch weiblich konnotierten Berufe waren. Ja. Ne? Aber sagen wir mal, es geht eben ums Dienstleistungsproletariat, das ist ein Drittel davon. Das ist irgendwie 12% der Werktätigen. Und das Problem bei denen ist, die haben sozusagen keinerlei Aufstiegschancen. Die verdienen 1.100, 1.200 Euro. Netto. Und sind voll beschäftigt. Ja, netto und sind voll beschäftigt. Und teilweise haben sie auch noch, weil sie Anfahrtswege haben. Ich sehe das ja bei dem Menschen, der uns die Hermes-Pakete bringt. Ich sehe das ja, der ist ja bis 23 Uhr unterwegs. In der Weihnachtszeit noch länger. Und der fängt auch früh an. Also der arbeitet nicht wenig und verdient halt nicht viel. Dann kommt der, und das muss man sich mal so vorstellen, ne? Wir haben dienstags immer unsere Andachten. Das heißt, da ist ein wirklich hier multikulturelles, super nettes Leben. Und dann klingelt der immer und stört unsere Andachten. Und der ist auch ein bisschen so einfach. Und erzählt dann immer irgendwelche unangebrachten Witze oder sowas. Man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen. Ich meine, ich glaube nicht, dass der jetzt AfD wählt, aber so, der hat du kennst ja hier die Räumlichkeiten, die sind ja auch von der Mauer abgetrennt und sowas. Also diese multikulturelle Idylle lebt halt davon, dass es da andere Leute gibt, die das irgendwie unterstützen, die sozusagen die Arbeit machen, die hier putzen und so weiter. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch sozusagen mit gewissen Ressentiments da drauf guckt. Mhm. Das wäre sozusagen das relativ klassisches Erklärungsmuster wäre das. Der Bude sagt aber, es gibt nun auch noch, das betrifft nur ein Drittel der AfD-Wähler. Es gibt noch die zwei anderen Drittel. Das ist das selbstgerechte Kleinbürgertum und die verbitterten Akademiker. Das selbstgerechte Kleinbürgertum, das ist halt tatsächlich so eine, wir haben uns hier das hier hart erarbeitet und wir wollen jetzt nicht, dass denen da alles hinten reingeschoben, dass die da alles hinten reingeschoben bekommen. Besonders stark ist das, glaube ich, auch in Ostdeutschland. Es gibt so ein Video, wo Gregor Gysi auf so einen trifft bei der Bundespressekonferenz. Und er geht damit sehr gut um. Das ist mustergültig, wie er darauf antwortet. Müsste man mal verlinken, kann ich noch mal raussuchen.
Ja, schick mir den Link, dann packe ich das dazu.
Ich müsste es raussuchen, aber dann schicke ich dir den Link. Und da siehst du genau diesen selbstgerechten Kleinbürger, der dann sagt, uns wurde doch auch nichts geschenkt. Das ist so ein typischer Satz. Mhm. Uns wurde auch nichts geschenkt. Ein Satz, den ich in meiner Jugend oft gehört habe. Mhm. Der aus bestimmten Verletzungserfahrungen spricht. Das sind keine, da geht es nicht um ökonomische Fragen nur. Das auch. Aber auch um, das ist jetzt meine Formulierung, es geht auch darum, das Gefühl, was manche Philosophen sozialer oder kultureller Tod nennen. Das ist so eine Atmosphäre in bestimmten Teilen, zum Beispiel in Ostdeutschland, wo da ziehen alle weg, da gibt es keine Ärzte mehr, da ist nichts los, ist überaltert und es kann alles schön renoviert sein und trotzdem irgendwie tot und so eine tot wirken und so eine beklemmende Stimmung hervorrufen. Da fehlt einfach sozusagen das Leben. Hm. In so bestimmten Siedlungen oder in bestimmten Landschaften. Entschuldigung, ich mach mal mein Handy aus. Und dann redet er noch von den verbitterten Akademikern. Das ist ganz interessant, weil das ist das organisatorische Backbone der AfD. Das sind die Leute, die eigentlich gut verdienen. Und die möglicherweise auch selbst, also so weltoffen sind, sagt er. Also die haben überhaupt nichts gegen eine gewisse urbane Multikulturalität. Aber die leiden an so einem gewissen Kontrollverlust. Also er sagte, dass irgendwie, dass die davon überzeugt sind, dass sie was leisten könnten. Und dass sie noch mehr leisten könnten, als ihnen gestattet wird. Und man lässt sie ja nicht. Sie sind irgendwie auf Platz 2 oder 3 gelandet. Hm. Und irgendwie haben sie die falschen Lebensentscheidungen getroffen und so weiter. Und das Problem ist sozusagen diese Verbitterung, die einhergeht. Und wenn sie allein gelassen werden mit dieser Verbitterung, dann steigert sich das so ein bisschen. Also sind alles drei sozusagen Milieus, die sehr unterschiedlich sind, auch von dem Einkommen und so weiter, Bildung. Und er sagt, es gibt emotionale Brücken zwischen denen und das ist das Gefühl der Verletzung. Mhm.
Ich glaube, bei den letzten, bei den Akademikern hat er auch so ein Beispiel genannt, ne, Leute, die, was weiß ich, Jura studiert haben und dann in Freiburg war, glaube ich, das Beispiel, ne, da eine Kanzlei aufmachen und dummerweise gibt's da aber eine extrem hohe Dichte von Juristen und dann verdienst du eben nicht das, was du dir vorher vorgestellt hast. Und hast dann als Akademiker am Ende sogar Probleme, deine zwei Kinder durchzubringen, dass die vernünftig studieren können und so weiter.
Ja. Ja. Und ja, ja, aber er sagt jetzt schon auch, also das wäre mir dann auch wichtig, natürlich ist das nicht eine abschließende Erklärung für alles, sondern es ist einfach nur der Bodensatz, also die absolute Voraussetzung dafür, dass sowas entstehen kann. Es reicht natürlich nicht. Es müssen bestimmte Sachen noch dazukommen und natürlich kann man immer so und so drauf reagieren und nicht jeder, der in diesem oder jenem Milieu ist oder nicht jeder, der verbittert ist, richtet das gegen andere. Manche, also, ja, also manche bringen sich um und manche
werden die AfD.
Also flüchten sich in Süchte und so weiter. Mhm. Und deswegen, das reicht natürlich nicht, das jetzt völlig damit zu erklären, aber es ist mal ein Ansatzpunkt. Mhm.
Okay, also Heinz Buder heißt der Typ. Ich denke, da müsste man auf jeden Fall auch einen Link zu geben, weil das ist ein super interessanter Typ, den kann man auch richtig gut zuhören.
Ja.
Eine andere Sache, die mit da reinspielt, ist dieses oft benutzte Wort Neoliberalismus. Mhm. So, ich glaube, den Begriff hat man immer mal gehört, aber wahrscheinlich nie so ganz verstanden. Kannst du kurz erklären, was sollte man damit verbinden? Was für ein Narrativ steckt da auch hinter?
Ja, also ich fand es interessant, wie er das fasst, weil natürlich Neoliberalismus ist jetzt erstmal ein bestimmtes wirtschaftliches Modell und blablabla. Man kann da jetzt in die Details reingehen, in verschiedene ökonomische Schulen, auch weltanschauliche Schulen. Und das macht er alles nicht, sondern er bringt das, kürzt das zusammen auf eine große Erzählung über die Gesellschaft, die in den 80er, späten 70er, Anfang der 80er Jahre sozusagen so ihre volle Durchschlagskraft bekommen hat. Auch durch so Leute wie Thatcher und so weiter. Aber das hat auch, naja, es schließt auch auf bestimmte Bedürfnisse der Menschen. Nämlich das Bedürfnis nach Emanzipation, dass ich ein freies, eigenes Leben führen möchte. Mhm. Und der Neoliberalismus sagt dir jetzt genau, eine starke Gesellschaft besteht aus starken Einzelnen. Mhm. Das heißt, es geht um das große Projekt der Steigerung der Konkurrenzfähigkeit des Einzelnen. Also Konkurrenzfähigkeit ist ja sozusagen schon diese Markt- und Konkurrenzlogik wird jetzt sozusagen nicht mehr nur auf große Systeme, wie es ja eigentlich in den 80er Jahren noch war, da gab es den Osten und den Westen und blablabla, sondern als sie dann zusammengefallen sind, dann in den frühen 90ern, ich kann mich an die Schulzeit erinnern, wo mir das die ganze Zeit eingehämmert wurde. Im Erdkundeunterricht war da besonderes Augenmerk drauf. Standortfaktoren und wir müssen konkurrenzfähig sein und der Chinese schläft nicht, so ungefähr. Und, und auch so die Einstellung, Bildung ist ganz wichtig. Und Bildung ist dann auch, das Problem ist sozusagen alles, was es sozusagen an guten und tollen Errungenschaften auch gibt in der Zeit, wird sofort wieder als Motor der Konkurrenzfähigkeit benutzt. Zum Beispiel Bildung. Du sagst, nicht nur du musst dich bilden, weil du dich für Sachen interessierst, sondern weil du dadurch einen Vorteil gegenüber anderen hast. Mhm. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren wird eine Sache noch zur Ressource, die lange brach lag sozusagen, oder die lange eine ganz private Geschichte war, das sind Emotionen. Emotionale Intelligenz, emotionale Kompetenz wird auch zu so einer Ressource, die dir einen Vorteil verschafft. Du kannst dich dadurch sozusagen positionieren. Und es geht immer darum, du wirst als Einzelner betrachtet, du musst sozusagen dich gegen andere durchsetzen und du musst die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, dann wirst du auch schon glücklich im Leben und so weiter. Und das Problem, was da eben auch besteht, ist, nicht nur ich muss, also sagt jetzt der Bude wieder, nicht nur ich muss eine Wahl treffen, muss Entscheidungen treffen, sondern ich muss auch gewählt werden. Mhm. Und jemand muss sich für mich entscheiden. Der Partner, Freunde, der Arbeitgeber und so weiter und so fort. Alle müssen sich auch noch für mich entscheiden. Es reicht nicht, dass ich eine kluge Wahl treffe. Und dummerweise wird dieses gewählt werden, das ist außerhalb meiner Reichweite. Und das ist sozusagen die Achillesferse des Neoliberalismus. Es gibt noch viele andere, aber was man sagen muss und was unterm Strich bleibt, dieses Adressieren des Einzelnen. Du als Einzelner musst dich stark machen. Und du musst jetzt irgendwie Bildung haben, damit du stark wirst. Du musst emotionale Intelligenz kriegen, damit du stark wirst. Führt zu einer großen Entsolidarisierung. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen dieser Zusammenhalt und dieses, ich bin auf andere angewiesen und ich kann auch sozusagen für andere da sein. Dass das so ein bisschen aus dem Blick gerät, dass es so ein bisschen abgeschwächt wird. Und da suchen sich die Leute wieder, was er dann nennt, eine perverse Solidarität. Das ist eben eine Solidarität.
Hashtag der Woche.
Hashtag der Woche, perverse Solidarität. Das ist eine Solidarität, die sagt, guck mal, du bist nicht allein. Das ist ja so der Grundtenor für ihn von Solidarität ist, du bist nicht allein. Sondern du hast ja uns und wir sind dann eben die AfD oder das Volk oder die europäische Kultur oder sowas. Es ist sozusagen eine grundsätzlich beschränkte Solidarität, die auf eine überschaubare Anzahl, festbenennbare Anzahl von Menschen beschränkt ist. Es sind eben wir hier. Also wenn dann der Bayer sagt, mir sei mir, dann hat das so einen Aspekt davon. Also es ist eine Solidarität, die eben nur denjenigen gilt, die so sind wie wir. Mhm. Was dieses Wir ist, ist dann austauschbar. Also ob das jetzt wir Deutschen sind oder wir Christen oder so, und so weiter und so fort. Mhm. Das ist sozusagen, man fühlt sich wieder aufgehoben, man fühlt sich wieder geborgen, man fühlt sich, selbst wenn es sozusagen de facto gar nicht viel passiert, es reicht ja, das, dieses Gefühl anzusprechen. Also ich glaube nicht, dass, dass da, oder ich weiß es nicht, auf Pegida-Demos, dass man da die Leute trifft, die einen dann später im Krankenhaus besuchen werden oder beim Umzug helfen.
Aber man sagt, wir sind das Volk. Wir
haben, wie gesagt, vor dem Dresdner Dom gestanden und gesungen, Weihnachtslieder gesungen und alles war wie früher. Hm. Da jetzt vor allem wie früher in der DDR, also wo es ja dieses Gefühl ganz stark gab. Hm. Ja, und das ist irgendwas, was ich schon ganz gut verstehen kann, weil, wie gesagt, ich bin selber Ostdeutscher und ich hatte immer eine gewisse Skepsis gegenüber diesem sehr starken Individualismus, der mir dann später begegnet ist. Und immer das Gefühl, hier fehlt eine Dimension des Lebens, die irgendwie in diesem ganz Optimismus, diesen großen Optimismus, den ich überall gesehen habe und dieses wir packen jetzt alle unser Leben an und werden stark und ermächtigen uns selbst und blablabla, dass da irgendwas fehlt. Und wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich sozusagen einen anderen Weg genommen hätte und andere Leute getroffen hätte, dass ich da auch in was weiß ich, so einer identitären Ecke gelandet wäre oder so. Also es ist für mich nicht undenkbar. Und deswegen prägt das auch meine Zugangsweise dazu, dass ich immer wieder denke, ja, es hätte mir passieren können. Es ist zum Glück anders gekommen und ich habe andere Vorstellungen gefunden und andere...
Du hast andere Verrückte gefunden und bist in der anderen falschen Ecke gelandet.
Ja, und andere Leute, die sich tatsächlich so ein bisschen Zeit für mich mal genommen haben, also sozusagen so im Teenager-Alter ich irgendwie stark jetzt im Freikirchlichen engagiert war und da haben sich ein paar Leute auch Zeit genommen, haben gesagt, guck mal hier, ich stelle mal folgende Fragen und ich, ohne dich selbst jetzt in Frage zu stellen, möchte ich dann trotzdem dir noch ein bisschen den Horizont weiten und das hat mir sehr viel gebracht. Mhm. Auch wenn ich das in der Situation nicht zugegeben hätte.
Okay. Perverse Solidarität, also sprich ein Zusammenhalt, der aber auf Ausgrenzung basiert. So das Ganze hat eine gesellschaftliche Dimension, hat aber auch ich sag mal jetzt auch für Remix als christlichen Podcast eine christliche Dimension. Und für mich stellt sich da auch so ein bisschen die Frage von Kirche und Politik. Ja, also da kann man ja verschiedene Fragen anschließen. Ja, also ist vielleicht Kirche jetzt so eine Art neue In-Group, die sowas auffangen kann? Muss Kirche da, oder ist es der Auftrag von Kirche, da irgendwie ein anderes Konzept in die Politik mit einzuschleusen, oder hat sich die Kirche da rauszuhalten? Mich würde interessieren, wie siehst du das? Ich formuliere es mal so: Sollte sich die Kirche da überhaupt politisch engagieren?
Ja, ich finde das gerade eine schwierige Frage. Ich engagiere mich politisch. Und mir persönlich fällt es leichter zu sagen, das hat was mit meinem Glauben zu tun, aber es ist schon nochmal was anderes. Aber das ist sozusagen, ich versuche das jetzt nicht christlich zu überformen, was ich mache. Mhm. Sondern ich sehe auch, man kann aus dem Glauben andere Schlüsse ziehen und bei anderen Parteien landen. Aber zumindest würde ich sagen, irgendwie, dass man mit Bewusstsein in dieser Welt lebt, dass man sich diesen Problemen, auch wenn das sozusagen in seinen Fähigkeiten und in seinem Zeitbudget liegt, sage ich mal, dass man sich auch wirklich mit dieser Welt auseinandersetzt. Das auf jeden Fall. Und ich würde schon auch sagen, es gibt so ein paar Leitlinien. Aber ich hätte immer gesagt, mir wäre es wichtig, dass sozusagen, wenn man Abendmahl zu sich nimmt und dann, dass da auch Leute stehen, die andere Parteien wählen als ich. Und die vielleicht andere Schwerpunkte setzen als ich, weil ich das als eine große Herausforderung, aber auch eine Bereicherung erlebe, dass das passiert. Also da würde ich keinen zu starken Einheitsdruck machen. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht versuchen, also ich will so erstmal sozusagen die Frage für mich so ein bisschen einkreisen. Sehe ich auch ein Problem, wir wollen ja keine Theokratie, wir leben in einer säkularen Gesellschaft und meines Erachtens bleibt das auch erstmal so und ich kann damit auch gut leben. Ich bin froh, dass ich nicht die ganze Zeit alles christlich begründen muss, was irgendwie passiert in der Politik oder sowas oder in der Gesellschaft. Ich mag schon sozusagen die Idee einer säkularen Gesellschaft, wenn sie nicht exklusiv wird und zum Beispiel mir meinen Glauben verbietet oder mir verbietet auch, mich aus meinem Glauben heraus zu engagieren. Aber trotzdem würde ich halt sagen, ich würde das gern nicht überformen. Gerade heute habe ich gerade an meiner Arbeit gesessen und habe einen Theologen aus den 20er Jahren, Reinhold Niebuhr, gerade zusammengefasst, damit gearbeitet und der hat ein sehr cooles Buch geschrieben, The Social Sources of Denominationalism, wo er sagt...
Wer hat es noch nicht gelesen?
Das wird schon immer mal zitiert. Es geht um eine sehr, sehr simple Sache. Es geht um die Rassenfrage damals, 1929. Und er sagt, das Skandal der Kirche ist, die Kirche ist geteilt entlang der Rassenfrage. Es gibt halt sozusagen Black Baptists und White Baptists und Black Mennonites und so weiter. Und das sagt er auch, das ist auch mit anderen Gruppen. Dabei sollte es doch beim Evangelium um die große Einheit gehen. Kann man überlegen, wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht meine Idee. Aber bei ihm geht es weiter. Das Evangelium oder die christlichen Ideale, wie er es nennt, ist die große einheitsgebende, einheitsstiftende Kraft für die ganze westliche Zivilisation. Hm. Und aus einem Buch, was irgendwie ganz nett beginnt, mit einer prophetischen Kritik des Rassismus innerhalb der Kirche und wo er dann auch sehr scharf auch aufzeigt, wo einfach kirchlichen Gemeinschaften eigentlich nur das immer nur noch reproduzieren, was eh schon da ist, wird irgendwie ein ganz merkwürdig bis ekelhaftes Buch, wo es dann plötzlich sehr fremdenfeindlich wird und wo er sagt, also so östliche Religionen, die wollen wir hier nicht haben, die sind ja ganz fremd und die sind entgegen allem, wofür der Westen steht und so weiter.
Oha.
Das ist eben das Problem mit einer religiösen Überhöhung von bestimmten Politiken. Und ich bin da selber so ein bisschen am Hin und Her schwanken. Und wie du merkst, winde ich mich vielleicht gerade ein bisschen raus, weil ich nur so die beiden Leitplanken irgendwie auf der einen Seite sehe. Theokratie will ich nicht, also sozusagen eine religiöse Herrschaft über die Gesellschaft, dass religiöse Menschen nicht religiösen Menschen vorschreiben, wie sie zu leben haben. Mhm. Das muss nicht sein, das will ich nicht. Religiöse Systeme haben die Angewohnheit, sehr langsam auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren, und dadurch kommt es immer wieder zu Unterdrückung und so weiter.
Ja, ich bin auch einer, der sehr geduldig ist.
Womit?
Mit diesen langsam Nachziehen von christlichen Institutionen.
Ja, genau. Es muss nicht so sein, es muss nicht so sein. Es gibt da ja auch, natürlich gibt es auch progressive Momente. Können wir gleich drüber reden. Ich will nur die andere Leitplanke, würde ich halt nennen, eine reine Verinnerlichung des Glaubens, wo es nur um mich, um meinen persönlichen, mein Heil geht oder sowas. Nee, ich glaube, wenn sozusagen man die Gnade Gottes ernst nimmt und sagt, das reißt einen raus aus der Beschäftigung nur mit mir selbst, dann macht mich das auch frei, mich der Welt zuzuwenden und zu sagen, wie geht's den anderen und was habe ich eigentlich an Ressourcen, die ich mit anderen teilen kann. Also so einer der Sätze, die ich mir so aufgeschrieben habe, ist aus dem ersten Korintherbrief: Was hast du, was dir nicht gegeben wurde? Und wenn es dir gegeben wurde, warum, sozusagen, könnte man jetzt sagen, teilst du es nicht oder so. Also daran zu denken, also Dankbarkeit als eine der wichtigen Reaktion darauf, dass ich mir nicht selbst alles erarbeitet habe, sondern auch immer schon auf andere und auf Gott, der sich mir oftmals durch andere auch mitteilt, sozusagen, angewiesen bin.
Ich steig da mal ein. Ja. Also dieses Stichwort Ressourcen. Es ist ja in der Kirchengeschichte, ist das ja immer so eine Spannung gewesen. Ja, es gibt Leute, die oder theologische Strömungen, die sehr konform sind mit Staat und mit bestimmten politischen Richtungen. Das hat zur Zeit von Hitler hat das auch deutlich Schwierigkeiten gegeben. Und dann gibt's vielleicht noch solche, die gar nicht so konform sind. Heute meiner Ansicht nach aber oft dann so das Schlusslicht der Gesellschaft sind. Das sind nämlich die den Knall noch nicht gehört haben und dann also ich sage jetzt mal ganz einfach katholische Kirche, die dann immer noch keine Frauenordination zulässt. So würde ich sagen, da sind die einfach noch mal ein bisschen dem gesellschaftlichen Wandel hinterher. Haben viele da, glaube ich, auch erkannt, aber die Institution kommt da noch nicht hinterher. So, meine Frage wäre, wenn es jetzt um Ressourcen geht, wo siehst du Ressourcen in der christlichen Tradition, wo man vielleicht nicht so das Schlusslicht ist, sondern wo man auch einen positiven Einfluss in der Gesellschaft haben kann? So würde ich es mal sagen.
Mehreres. Also zum katholischen Kirche vielleicht nur so viel. Ja, die Sache ist ja komplizierter dadurch, dass es eine Weltkirche ist. Und wenn die Idee ist, das ist sozusagen so wie McDonald's, du kommst in eine Filiale und also sozusagen kennst du eine, kennst du alle, das ist sozusagen einheitlich, dann merkt man dann auch tatsächlich, und das ist vielleicht auch schon eine Ressource, das, was so nervig ist, ist auch eine Ressource, weil du natürlich zum einen bist du ganz stark mit Bischöfen zum Beispiel aus Afrika oder Lateinamerika konfrontiert, die das sehr hochhalten, dass es keine Frauenordination gibt. Es sind oftmals andere Weltteile, da spielen Weltteile gegeneinander. Und die sagen, guck mal, ihr seid so lasch, liegt daran, dass ihr das alles hier, dass ihr gar nicht richtig hier die Moral hochhaltet. Das ist, also zum einen, du bist da vernetzt und zum anderen bist du aber auch vernetzt. Das heißt, du hast schon auch immer diese weltweite Gemeinschaft, gerade in der katholischen Kirche, die schon auch eigentlich sowas wie eine rein so einen Nationalismus auch vorbeugen sollte. Das war ja immer das Problem der Nationalisten. Die hatten immer ein bisschen Probleme mit der katholischen Kirche. Hm. De facto vielleicht war das sehr unterschiedlich. Ich bin auch kein Kirchenhistoriker, aber sozusagen diese Skepsis schon im Deutschen Reich war ja immer, komm, die sind von Rom ferngesteuert. Hm. Und was mit Rom eigentlich gemeint war, ist halt dieses universalistische Moment. Hm. Das gilt einmal um den Erdball. Hm. Dann die Sache mit dem nicht mehr Schlusslicht sein. Das kann ich schon gut verstehen. Für mich waren das immer die ästhetischen Fragen, die mich besonders umgetrieben haben. Wobei, also wie gesagt, ich glaube ja nicht, dass es so einfach oder dass wir jetzt merken, dass es nicht so einfach ist, dass es einfach nur eine lineare Entwicklung gibt. Mhm. Und dass es immer weiter geht. Und ich glaube, sozusagen, man hat sich immer vorgestellt, oder ich glaube, gerade manche, die sich jetzt progressiv nennen würden, sage ich jetzt mal, mhm. haben sich immer die Gesellschaft und die, sozusagen die Beteiligung an Gesellschaft wie so einen Luftballon vorgestellt, der dann immer größer, größer, größer wird. Das heißt, immer mehr Gruppen werden inkludiert. Und ich frage mich manchmal, ist das nicht eher wie ein Scheinwerfer? Das heißt, du kannst hierhin leuchten und da bleibt es aber dort dunkel und andersrum. Mhm. Also sozusagen, was ist es, wenn es gar nicht einfach nur wächst und wächst und wächst und wächst, sondern dass mit der Zuwendung zu einem Thema andere Themen immer runterfallen. Mhm. Und das ist ein Problem. Gerade wenn es um Streiten von oder Streiten gegen Ungerechtigkeit geht, dass du dann möglicherweise vor Dilemmasituationen stehst. Und also ein Buch, was mir gerade sehr hilft nochmal, ist von Miroslav Volf tatsächlich, Exclusion and Embrace.
Hm. Wie es heißt, von der Ausgrenzung zur Umarmung auf Deutsch.
Ja, also man kann es auch auf Englisch lesen. ich habe es ja selber mit übersetzt, aber ich finde es im Englischen etwas präziser. Mhm. Da sagt er ja so ein paar Sachen, wie man reagieren kann in so Zeiten, wo gerade alles explodiert, alle Spannungen gerade plötzlich hochfahren. Mhm. Alles, was eben noch so gemäßigt war, so Konflikte, die so dahin geköchelt sind, dass sie plötzlich so explodieren. Und natürlich eine Sache, die ich immer sagen würde, ist tatsächlich diese Idee von der solidarischen Gemeinschaft hat ja natürlich Kirche irgendwo. Und in verschiedenen Hinsichten, man könnte vielleicht sagen, die einen sind gut mit Offenheit, aber sind schlecht mit Verbundenheit. Und das wären dann die Volkskirchen vielleicht. Die anderen sind eher stark mit Verbundenheit und sind nicht so gut mit Offenheit. Und mit vielleicht auch dem Emanzipatorischen. Das ist ja das, was Bude immer fragt. Also Solidarität findet er super, aber auch sehr gefährlich. Weil es gibt, wie gesagt, diese perverse Solidarität, Hashtag der Woche. Padabam. Und es gibt das sagt er nicht, das würde ich noch dazu sagen, es gibt eine erstickende Solidarität. Also es gibt Gemeinschaften, an denen man jemand das Fenster aufmachen sollte. So. also die sozusagen, da fehlt die Bewegung, da fehlt die frische Luft, da fehlt ein bisschen die Freiheit und da fehlen ein paar Leute, die ihren eigenen Kopf auch mal haben, was ich eigentlich auch sehr schätze. Das heißt, das ist eigentlich immer die große Frage, aber auch das, was vielleicht auch Kirche erstmal anzubieten hat, Orte, an denen sowas passieren kann, an denen Leute sich vernetzen können oder hingehen können oder wir haben ja das bei dem Emergent-Forum gehört, da hat ja der Daniel aus Berlin mit seinem Projekt Freiraum hat er da einfach gesagt, ich mache hier Abendbrot und guck mal, wer kommt, so ungefähr, ohne groß viel mehr. Und ich glaube, man könnte sagen, Solidarität kann man unterteilen in für sein und mit sein. Mhm. Also das Füreinander und das Miteinander oder sowas, wenn man will. Und Christen versuchen immer sehr, sehr schnell auf dieses Für zu gehen. Auf dieses, ich möchte was für andere Leute machen und mich da jetzt einsetzen und engagiert eine Suppenküche aufmachen oder sowas. Aber die Ebene des Mit ist oftmals auch ist auch sehr wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Das ist erstmal so, ich bin jetzt da und wir können irgendwie labern und wir können auch Spaß haben und sowas. Mhm. Und ich mache mich selber verletzlich und offen oder sowas. Und das fehlt vielleicht in manchen Großstädten und auch, nee, auch auf dem Dorf. Also es ist ja schon lange nicht mehr so, dass die Dörfer sozusagen eingeschworene Gemeinschaften sind. Mhm. Also so dieses, ich mache jetzt, also so blöd es klingt, aber so dieses, ich mache jetzt meine Grillparty, kann sehr wichtig sein.
Ja.
Ich würde da jetzt nicht stehen bleiben, aber so das finde ich schon immer ganz gut. Und das können Kirchen machen. Und ich würde schon auch sagen, man soll die Leute konfrontieren mit Fragen, die halt einfach gerade so, die gerade aktuell sind in der Welt. Und darüber dann, ja, vielleicht finden sich dann Leute, die sagen, ich mache jetzt dies oder ich mache jetzt das oder ich gehe jetzt, probiere jetzt mal verschiedene Sachen aus. Also auch die Leute sozusagen einfach ermutigen zu sagen, probier doch mal was aus, geht doch mal in verschiedene Organisationen. Das finde ich schon gut. Wir hatten ja schon im Vorgespräch quasi darüber geredet, sollen Christen jetzt eigene NGOs machen oder sowas. Da bin ich ein bisschen gespalten. Mhm. Ich denke, da gibt's, es gibt Orte, wo das gut ist und bei anderen würde ich sagen, wie bei eurer Folge mit dem Sozialarbeit, da wäre es doch einfach gut, wenn die Christen sozusagen was in eine professionelle Struktur reingehen und die brauchen immer Leute.
Mhm. Okay.
Die sind immer die Guten sind immer zu wenig.
Also das wäre ja dann schon so ein bisschen auch die Frage, worüber redet man eigentlich in der Kirche? Was sind die Themen? Wir haben ja am Wochenende auch über diesen Begriff Metapolitik geredet. Ja. Also sprich, dass gerade auch die neue Rechte versucht, ein Koordinatensystem zu setzen, in dem Politik dann oder das politische Gespräch auch stattfindet.
Ja.
Da haben wir in der letzten Podcast-Folge auch ein bisschen drüber geredet. Mich würde interessieren, wenn es also darum geht, dass die Rechte bestimmte Themen setzt, über die geredet wird. Was würdest du sagen, was kann Kirche da vielleicht entgegensetzen? Mit welchen Themen, wie kann man da was gegensetzen und vielleicht auch mit wem?
Ja, also ich hatte dir ja dieses eine Video geschickt. Vielleicht ist das ja schon, weil wir Hashtag falsche oder perverse Solidarität haben.
Mhm.
Ich beschreibe es nochmal, wir können es ja dann verlinken. Also dieser Verdi-Mitarbeiter, der von der AfD angerufen wird beim Streik in Berlin jetzt,
mhm.
Ob die nicht ein Foto machen können und so ein bisschen ihre Solidarität, und das ist genau diese Solidarität, über die wir geredet haben, mhm. zu zeigen. Und er sagt, ja prima, dann bringe ich doch meinen türkischen Kollegen mit.
Mhm.
Und die dann sagen, nee, haben sie nicht auch in Deutsch?
Mhm.
Und dann dieser Satz ist sehr, sehr stark, der dann kam, dieses, ne, wenn sie hier ein Foto machen wollen, dann sind hier alle dabei. Und das ist egal, ob das jetzt sozusagen, was er für einen Hintergrund hat. Und das ist sozusagen ein Beispiel, also dieses ganze Video ist ein Beispiel für gelungene Metapolitik, weil es quasi erstens mal, hier wird die AfD nicht schlecht behandelt. Mhm. Sondern es wird gesagt, kommt doch her.
Mhm.
Zu unseren Bedingungen. Und unsere Bedingung ist, wir lassen uns nicht spalten, sondern das heißt, es steht kein falsches Mitleid, keine falsche Solidarität hier mit dem AfD-Menschen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier was zu machen, dass jemand, der so ein bisschen auf der Schwelle steht, dann sagt, oh, das kommt schon wieder die Linken und grenzen den hier schon wieder aus und dabei will er doch nur auf die Wahrheit hinweisen oder sowas. Das passiert hier nicht. Und dann wird es eben, ist es halt so auch geframed und dieser Satz kommt, nee, wir lassen uns hier jetzt sozusagen, wir wollen Solidarität, aber eine andere und die lässt sich eben nicht prinzipiell einschränken. Und ich glaube auch, dass das, dass es starke Gründe gibt, dass im Christentum auch Solidarität nicht einzuschränken ist auf eine bestimmte Gruppe. Wir hatten neulich einen Theologen, der war bei uns und hat versucht, genau das zu argumentieren. hat gesagt, nee, es geht so in konzentrischen Kreisen. Zuerst kommt meine Familie, dann kommt meine Stadt, dann kommt meine Nation und dann kommen irgendwann die anderen. Und genau das findet sich überhaupt nicht im Neuen Testament, sondern halt der barmherzige Samariter kann halt irgendjemand sein und zwar im Zweifelsfall auch jemand mit der falschen Religion. Mhm. Oder der mit jemand, und das ist wichtig in der Geschichte, ist ja, es ist jemand, der unrein ist. Gerade dieses Thema der Reinheit und Unreinheit ist im Neuen Testament ein Thema, was sich heute übersetzen ließe mit dem Thema der Identität. Mhm. Das ist jemand, der eigentlich meine Identität in Frage stellen würde. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass diese Geschichte so geframed ist, es ist ja sozusagen die Frage, wer ist mein Nächster? Und dann kommt die Geschichte. Und ich glaube, sie wird so erzählt, dass man sich selber als Hörer mit dem identifiziert, der da unter die Räuber gefallen ist. Also sozusagen dem, der da geholfen wird. Und das heißt, es wird ein bisschen verschoben, die Frage, und wird gesagt, stell dir mal vor, also genau dieses, stell dir mal vor, wie, wer hat dir denn schon geholfen?
Hm. Ja.
Also sozusagen, wo ist dir schon mal das passiert? Gibt's das? Gibt's solche Situationen, wo ist vielleicht den Deutschen das mal passiert, dass denen mal Schuld oder Schulden vergeben wurde? Ich glaube, da fällt einem ja was ein. Also, und wie sollte man darauf reagieren?
Dafür bräuchte man eine Erinnerungskultur.
Ja, genau, oder auch eine Erzählkultur. Und ich glaube, das ist was. Dann dieses, ja, sorgt euch nicht, haben wir ja schon viel, auch kommt ja, wird ja gerade viel wieder rausgeholt, dieses, ich muss nicht die ganze Zeit mich selbst schützen. Mhm. Sozusagen Gottvertrauen heißt auch tatsächlich in dem Sinne, sorgt euch nicht, die guckt die Blumen auf den Felder und so weiter. Die machen sich nicht den ganzen Tag im Kopf, wie sie über die Runden kommen. Sucht zuerst das Reich Gottes, dann fällt euch der Rest zu. Das heißt, es ist eigentlich eine, genau das ist Metapolitik, wenn man so will. Hier wird ein neues Thema eingeführt, was da heißt Reich Gottes. Und das ist stärker als Selbstsorge. Also Selbstsorge hat seinen Platz und so weiter. Es ist ja auch wichtig, sich um sich zu kümmern. Gerade bei Leuten, die engagiert sind, muss man das wahrscheinlich nicht immer sagen. Aber es ist nicht mehr sozusagen die reine Priorität. Ich muss mich selbst schützen. Mhm. Sonst verliere ich mich hier draußen in dieser großen Welt. Und es ist auch eine Art und Weise zu sagen, dieses, du bist nicht allein. Also Gott kümmert sich. Und es gibt auch starke Gemeinschaften, die sich darum kümmern. Und du kannst sozusagen aus diesem Ängstlichen auf sich selbst gucken, auch ein bisschen rauskommen. Hm. Und den, wie es dann biblisch immer so heißt, frei den Kopf erheben. So. Hm. Also auch aus dieser geduckten Haltung raus, dass man immer die ganze Zeit krummelig ist und bitter ist und so weiter. Und das ist vielleicht noch eine Ressource, die man nach links und rechts sagen kann, die ich bei Miroslav Wolf gelernt habe, wie man damit umgeht, wenn einem denn Unrecht passiert ist. Also das ist ein Kapitel, er ist ja selber gefoltert worden und so weiter, also er weiß, wovon er redet.
Ja.
Und er redet davon, wie wichtig es ist, sozusagen, jetzt in meiner Sprache gesprochen, dass man auch darum von dieser Bitterkeit befreit wird. Mhm. Weil sozusagen Ungerechtigkeit hat eben eine große Tendenz, also Opfer zu schaffen, die dann auch sozusagen von dieser Tat oder von dieser Ungerechtigkeit die ganze Zeit geprägt sind. Und ich glaube, dass es sozusagen auch Methoden, dass es Botschaften und dass es möglicherweise auch Rituale braucht, um aus diesen Kränkungen rauszukommen. Mhm. Also das hatte der Haso mal gesagt, er sucht nach Ritualen, also er geht hier, mal so gesagt, er geht mit Leuten ins Arbeitsamt in Berlin, da haben auch schon Freunde von mir auch schon gruselige Erfahrungen gemacht, was da passiert. Du wirst nämlich entwertet, du wirst als Mensch möglicherweise, wenn du an den Falschen kommst, deine eigene Nutzlosigkeit wird dir sehr deutlich vor Augen geführt. Genau. Und da was entgegenzusetzen, natürlich, dieses ganze System muss natürlich meines Erachtens kritisiert werden. Aber jetzt auf der individuellen Ebene auch Rituale zu finden oder Formen zu finden der Entbitterung und der Ermöglichung, wo man sagt, okay, wir können hier gemeinsam da ausbrechen, es kann was Neues beginnen und du bist frei für was Neues.
Ich meine ja, ich stimme dir da überall zu. Ich meine, dass ich aber gerne noch eine weitere Frage stellen würde. Und zwar die Frage, brauchst du nicht auch ein, ich sag mal, eine neue Art von Aktivismus? Ja, so, was ich damit meine. Ich glaube, dass wir als Kirche auch auf bestimmte Dinge gar nicht vorbereitet sind. Also ich nenne ein Beispiel. Jetzt mit der Flüchtlingssituation sind ganz viele Gemeinden auch in Kontakt gekommen mit Menschen, die jetzt aus anderen Ländern kommen, die hier Asyl beantragen. Und ich glaube, dass es nicht mehr lange sein wird, dass verschiedene Gemeinden auch damit konfrontiert sind. Also wir zum Beispiel als Mosaik sind momentan auch damit konfrontiert, eben mit der Situation, dass es bestimmte Leute gibt, die vielleicht abgeschoben werden. Und wo man eben merkt, der Wolfgang Beck von den Grünen hat gerade eben auch, also vor einem Tag oder so, hat der einen Artikel gepostet, wo er sich nochmal dagegen ausspricht, dass momentan in der deutschen Rechtsprechung eine Veränderung kommt, nämlich dass es für Menschen, die zum Christentum konvertiert sind, in Zukunft deutlich schwieriger sein wird, hier Asyl zu beantragen und das auch durchzubekommen. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass Christen demnächst hier abgeschoben werden in muslimische Länder, wo sie sicherlich kein Zuckerschlecken haben werden, die wird steigen. Und ich würde sagen, die meisten Kirchen sind auf so eine Situation nicht vorbereitet. Ich glaube, die meisten Kirchen, und ich würde Mosaik da einschließen, wir sind nicht darauf vorbereitet, wie können wir solche Abschiebungen verhindern. So, und da meine ich, da muss es auch was geben. Ich glaube, da sind wir zu harmlos.
Ich kenne da andere Beispiele. mein ehemaliger Mitbewohner, der Benni, der ja bei der wie hieß die Organisation? Na, auf jeden Fall, der aktiv ist, der hatte seine Zeit. Es gibt hier in Heidelberg, es war vor der Flüchtlingskrise noch, gab es schon sozusagen, gibt es hier eine Flüchtlingseinrichtung, die schon da war, bevor die große Erstaufnahmeeinrichtung kam. Und da wurden vor allem Sinti und Roma abgeschoben, nach Rumänien vor allem. Und da hat er öfter blockiert oder sowas, hat Blockaden gemacht, hat das auch einen Weg gefunden, in die linke Szene in einer gewissen Weise einzuwirken, dass man sagt, also wie man das machen möchte und wie nicht. Also,
vielleicht ohne Steine oder so.
Genau, also gewaltfrei war ein Thema, auch einfach gute Kontakte vor Ort mit dem Hausmeister und sowas knüpfen ist immer gut. Das gibt es. Es gibt Kirchenasyle. Hier in Heidelberg sind es die Baptisten, die das Kirchenasyl machen, was, glaube ich, die Landeskirche dann nicht gemacht hat oder so. Also da gibt es, glaube ich, erstaunt. Also ich bin da eher erstaunt, wie weit da viele sind. Aber das sind natürlich, wie gesagt, wie ich schon mal sagte, die freikirchliche Welt ist sehr unübersichtlich und uneinheitlich. Und manchmal auch widersprüchlich. Also es können auch teilweise Leute sowas machen, die eigentlich sagen, Flüchtlinge sind nicht gut. Aber der Ahmed oder was weiß ich, den lassen wir jetzt mal oder so. Also da gibt es komische oder eine uneinheitliche Art, damit umzugehen. Aber du hast recht, also klar, darauf vorzubereitet zu sein und sich zum Beispiel die Frage nach Kirchenasyl zu stellen, ist so ein Thema, das ja auch mal Jahre gehen kann. Also da ist es ja jetzt nicht mit, ja, also der Walter hatte zum Beispiel, also einer von Emergent hatte ein Kirchenasyl mit einem Kurden schon vor langer, langer Zeit und berichtete auch darüber, wie das die Gemeinschaft verändert hat, die Gemeinde verändert hat. Ganz normale Landeskirche im niedersächsischen Raum und so weiter.
Der Walter wäre aus meiner Sicht zum Beispiel einer, der in vielerlei Hinsicht in diesen Dingen sehr, sehr gut vorbereitet ist. Ja, also ja. Ich glaube, für seine Gemeinde war zum Beispiel die Flüchtlingskrise war insofern keine Krise, als dass sie einfach gut vorbereitet waren und die waren in verschiedenen Situationen, also als dann Erstaufnahmeeinrichtungen eingerichtet wurden, da waren die Ersten, die da waren mit dem DRK.
Darf ich dich mal zurückfragen? Was denkst du denn, was der Grund ist?
Ich glaube, dass der Grund vielfach ist, dass in der christlichen Verkündigung Gesellschaftstransformation wenig eine Rolle spielt. Ja, also wir unterhalten uns viel über Ethik, dass kein Sex vor der Ehe oder Homosexualität vielleicht oder Abtreibung und solche Themen. Ne, Familie, das ist wichtig. Aber soziale Themen sind, glaube ich, nicht so sehr auf der Agenda. Und ich glaube, dass sich das ändert. Ich glaube, dass, ich merke, dass es gerade in der freikirchlichen Szene immer mehr Projekte gibt, die auch in die Gesellschaft hineinwirken wollen. Aber ich glaube, dass da die Verkündigung ein Stück weit hinterherziehen muss. Ich weiß auch nicht, also ich meine, wie das in der theologischen Ausbildung ist, ne? Ob da auch sich was ändern muss. Ich vermute schon. Ja, also wenn du eine Bibelexegese machen kannst, dann kannst du wahrscheinlich dann eine Predigt machen, die eine gewisse Form von Exegese macht, aber eben, also ich sag mal, Jesus in der Bergpredigt hat ganz, ganz viel über solche Themen geredet, wo er auch zum Beispiel über Widerstand, wie leistet man einem römischen Soldaten Widerstand, wenn er dich zwingt, sein Gepäck 2 Meilen zu tragen oder 1 Meile. Ne, da lehrt Jesus. Mhm. Aber ich glaube, dass wir oft in der Predigt das eben nicht hinkriegen, dass wir eine Gesellschaftsrelevanz da reinbringen, wo wir darüber reden, wie können wir als Christen eigentlich in der Gesellschaft einen Unterschied machen. Und genau, das wäre für mich so der Punkt.
Ja, da habe ich auch viel gelernt vom Benny, der ja als Mennonit, die haben ja eine gewisse, also es gibt freikirchliche Traditionen, die sehr stark vom gesellschaftlichen Engagement herkommen oder von dem Zeugnis für Frieden. Bei ihm war das Friedensthema und zwar nicht nur als Krieg ist scheiße, sondern als wir gehen in Konflikte rein und machen das.
Genau.
Ich glaube, das ist so ein Punkt, als diejenigen, also jetzt mal theologisch gesagt, als diejenigen, die vom Frieden mit Gott profitieren, kann man in Konflikte reingehen.
Mhm. Genau.
Also so muss man es sehen und nicht als diejenigen, die von Frieden profitieren, kann man in Ruhe in Frieden leben.
Richtig, genau.
das stimmt, der Twist kommt oft nicht. Und was ich da auch gelernt habe, natürlich die Frage, wie man an die Bibel schon rangeht, ist, die haben das viel gemeinschaftlicher, ne? Die haben, verstehen sich als hermeneutische Gemeinschaft. Mhm. Und da kommt es wahrscheinlich eher auch meiner Vermutung nach, eher so rum, dass man sich in schwierige Situationen begibt oder die erlebt und dann sozusagen nochmal neu mit dieser Brille die Bibel liest und dadurch neu auf Dinge stößt. Also es kann, glaube ich, nicht der Prediger allein. Prinzipiell glaube ich, dass die Freikirchen ein etwas größeres Potenzial haben, nicht in absoluten Zahlen, sondern halt in relativen Zahlen sozusagen zur Mobilisierung. Hm. Und da immer die Frage ist, in welche Richtung es geht. Hm. Und deswegen haben wir jetzt eben vor allem Lebensschützer und vor allem Bibel und Bekenntnis und solche Geschichten, weil die sich eben organisiert kriegen und die kriegen das auch hin mit relativ wenig Leuten, Metapolitik zu betreiben und zum Beispiel sowas wie in Baden-Württemberg auch hier den Bildungsplan dafür zu sorgen, dass der jetzt nicht durchgesetzt wird. Der neue Bildungsplan, wo es um Gender-Themen ging oder so. Mhm. Also da ist das Potenzial etwas höher, aber die Perspektive etwas eingeengter. Mhm. Und manchmal auch, und das werbe ich allen, also ganz, ganz oft merke ich das auch, wenn ich Freikirchler in der Fakultät habe, ein bisschen fühlt man sich manchmal als der Mittelpunkt der Welt. Das ist gar nicht böse und gar nicht kein moralischer Problem. Bist du noch da?
Ich bin jetzt wieder da. Sag den letzten Satz nochmal.
Okay. Also bei Freikirchlern, man fühlt sich oft als Mittelpunkt der Welt, und das liegt nicht an moralischen Problemen, sondern weil man so stark miteinander vernetzt ist und jedes Wochenende in manchen Regionen auf einen anderen Jugendgottesdienst fahren kann und gar nicht merkt, da ist doch ein bisschen noch eine Welt über meinem Horizont hinaus. Und so würde ich das auch sagen, dass es, glaube ich, eigentlich günstig wäre, wenn es lokale Netzwerke gäbe, wo zum Beispiel auch Landeskirchler und Freikirchler mehr zusammenarbeiten und von der konkreten Problemstellung wie Flüchtlingsfrage herkommen, aber darüber auch nicht die anderen Fragen vergessen. Also das ist ja eben die große Gefahr, sozusagen, dann hat jetzt das Flüchtlingsproblem, und das macht ja auch viel mit Gemeinschaften, da sind auch sehr viele sehr engagiert. Aber es gibt viele Sachen, die ein bisschen unsexier sind, weil man nicht so den Selbstwertgewinn dadurch hat, wie man es bei der Flüchtlingskrise hat, dass man dann sich jemanden, der da irgendwie arm und zerrissen da ankommt, eine Decke bringt. Das sagen auch viele Leute, die hier in der Erstaufnahmeeinrichtung gearbeitet haben. Alle Leute wollten die ganze Zeit Decken bringen und Essen bringen, und sie wollten es auch selber übergeben. Es war aber niemand da, der arbeiten wollte in der Wäschekammer, um die Wäsche zu falten und sortieren und sowas. Weil es eben doch auch viel um den Statusgewinn geht, um das Gefühl, was getan zu haben. Und das ist so ein bisschen...
Ja, und ich denke eben auch, gerade wenn es jetzt um das Thema Rechtspopulismus geht, ich meine, klar, ein wichtiger Punkt beim Rechtspopulismus und dieser perverse Solidarität ist eben die Ausgrenzung, und dass da, ich sag mal, Christentum letztendlich auch so die Tür aufmachen muss für andere, das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist ja eben auch, dass wir als Christen was gegen dieses neoliberalistische Narrativ zu setzen haben, ja. Also eben nicht, jeder ist auf sich alleine gestellt, und du musst eben gucken, dass du alleine besser zurechtkommst und vielleicht die Kirche auch so ein bisschen so dich pimpt, damit du im Konkurrenzkampf besser bestehen kannst. Ich glaube, dass da Kirche auch ganz, ganz viel tun kann. Und
das ist echt eine Frage, wie das aussieht, weil zum einen, Kirchen leiden oft darunter sehr stark, dass sie merken, keiner engagiert sich mehr. Und das wird so gar nicht mehr gewünscht, oder irgendwie hat jeder das Gefühl, man hat keine Zeit. Und auf der anderen Seite will man auch nicht einfach nur zurück in die 50er. Das heißt, man möchte die Gewinne, die man da jetzt auch erzielt hat, und die Freiheiten, die jetzt irgendwie erreicht wurden, auch nicht einfach nur zurückdrehen. Und das ist wirklich eine Frage, die ich mir auch stelle, wie kann das aussehen, was für Lebensformen und was für Gemeinschaftsformen da möglich wären. Also hier in diesem Haus ist es natürlich sehr stark. Die Leute schlagen hier auf, sind 2 Jahre, 3 Jahre und gehen dann wieder. Und dafür ist die Zeit, die sie hier verbringen, wahrscheinlich relativ intensiv. Vielleicht bräuchte man mehr sowas. Also mehr so eine, ja, auch so Häuser oder sowas, wo Leute in bestimmten definierten Situationen hin können. Also jetzt nicht, wenn sie psychische Probleme haben, weil da müssten sie woanders hin, aber in bestimmten Lebenskrisen und so weiter auch hin können. Und man eine gewisse solidarische Struktur mit denen auch lebt, oder so eine gewisse, eben auch guckt, mit den Leuten zu arbeiten, und sie dann auch wieder gehen lässt. Und de facto sind Kirchen ja oft so, dass die Leute, also gerade in einer Stadt wie Heidelberg, bleiben die Leute 4 Jahre. Das heißt, hier die Freikirchen haben massiv damit zu kämpfen. Die Leute kommen halt, bleiben kurz und gehen wieder. Und da irgendwie gescheite Arbeit zu machen, ist erst nicht leicht. Das heißt, du brauchst eigentlich immer ein paar Leute, die ein bisschen anders ticken. Die nicht ganz so mobil und nicht ganz so flexibel und nicht ganz so, die nicht ganz so, sag ich mal, fluide drauf sind, sondern die auch irgendwie dann am Start sind. Also einmal, du brauchst Leute, und das andere ist natürlich, du hast natürlich eine Botschaft zu sagen. Also du hast immer wieder zu sagen, wir sind die Empfänger von Solidarität. In erster Linie sind wir das. Hm. Und wenn wir das verstehen, dann können wir ganz in Ruhe und entspannt uns der Welt zuwenden und finden Punkte und finden unsere Leidenschaft und finden unsere Themen. Hm. Das würde ich sagen. Aber ich will noch, darf ich noch ein Zitat?
Ich wollte gerade sagen, also du könntest noch einen Punkt bringen und dann haben wir, glaube ich, die Zeit auch durch.
Ich hab noch ein Zitat, das in deine Richtung geht. Eigentlich waren wir jetzt schon wieder woanders, aber in die Richtung von dem, was du geschrieben hast. Weil ich denke, gerade für die Zeit, die jetzt so ein bisschen kommt, also auch die Auseinandersetzung, viele der Probleme, die wir jetzt haben, sind schon mal eben im Kirchenkampf im Dritten Reich auch mal angegangen worden. Mhm. Und ich kenne mich da auch nicht sehr gut aus. Es ist war nie so meine theologische Richtung, aber ich denke, man findet viele Ressourcen. Mhm. Und ich habe von Karl Barth was gefunden, das jetzt vielleicht eher ein bisschen den Downer bildet. Aber das,
hast du die Dogmatik gelesen?
Nee, habe ich nicht. Aber das
gibt es jemanden, der sie gelesen hat?
Ja, da gibt es viele. Und wenn man die nicht lesen will, liest man Otto Weber, das ist auch in einem Buch die ganz viele.
Also dann nicht in einem Regalwand.
Guckt man gezielt, wo guckt dann gezielt, was man gerade braucht. Also so ungefähr funktioniert das. Karl Barth. Das ist sozusagen so eine kritische, mahnende Stimme nach dem Ersten Weltkrieg, eben Karl Barth, der gegen die Religion seiner theologischen Lehrer protestiert hat, gegen die Theologie, die eben keine Widerstandskraft hatte gegen nationalistische Vereinnahmung. Mhm. Weil sie eben zu sanft war, zu seicht. Und sozusagen da fehlte die inhaltliche Grundierung, meinte er. Ich sage das jetzt mal. Wir predigen Gesinnung, wir machen Stimmung. Vielleicht gelingt es uns, aber was soll das eigentlich? Es ist eben auch nichts Ernstes. Ernst sind nur Kräfte. Darum hat doch zum Beispiel der Kapitalismus die Religion nie ernst genommen, sondern ganz ruhig Kirchen und Schulen gebaut, ohne die geringste Furcht, dass von daher jemals eine ihm gefährliche Gegenkraft sich erheben könnte. Darum nimmt der Militarismus die Religion so wenig ernst, dass er ganz ruhig Feldprediger anstellt, die auf Feldkanzeln zwischen Geschützen ihre Gesinnungssprüchlein sagen dürfen, wie die Spatzen, die zwischen den Zähnen eines Krokodils herumhüpfen. Das militaristische Ungeheuer weiß eben ganz genau, dass es von den wackrigen Feldpredigern nichts Böses zu befürchten hat. Es wird keine Kraft von ihnen ausgehen. Darum sagt der Sozialismus ganz freundlich, Religion ist Privatsache, nimmt auch ganz duldsam Notiz von uns paar sozialdemokratischen Pfarrern, ohne eine Spur von Furcht vor den Kräften, die da vorher von daher ins Spiel kommen und die seinen Kräften eines Tages ernstlich Konkurrenz machen könnten. Religion nimmt man doch nicht ernst. Die Vorstellung, dass sie etwas Reales sei, etwas mit wirklichen Kräften zu tun haben könnte, diese Vorstellung gibt es einfach nicht in der Welt und wenn wir uns auf den Kopf stellen.
Ah ja, ich mag den Bart, sorry. Aber
du magst ihn oder magst du ihn nicht?
Doch, ich mag ihn.
Ich glaube, das kann man einfach mal so stehen lassen.
Ja, also, das kann man so stehen lassen.
Gut, dann war es eine große Freude und lass mal einfach mal so als Schlusswort stehen, würde ich sagen.
Sehr cool. Ja, hör mal, vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Genau. Sehr cool. Ja, dann ich verabschiede mich dann von dir und von den Hörern und dann genau.
Ich habe ein bisschen Safiras Stimme vermisst, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, dass sie gerade bei Sarah Wagenknecht ist.
Ach, das ist ja witzig. Bin ich auch mal gespannt, was sie dazu sagt.
Ja, wer weiß, keine Ahnung. Mal schauen. Die ist im Schatten,
das oder? Stunde kommen die Ergebnisse von der Wilders-Wahl.
Ja, das ist, ja, ich bin auch oder sehr gespannt.
Oder von der hoffentlich nicht Wilders-Wahl.
Ja, von der hoffentlich nicht Wilders-Wahl, genau. Alles klar, gut, dann liebe der Whisky wirkt. Liebe Remix-Gemeinde, bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder.